Wenn euch das Thema Blutwerte interessiert, wie man die liest, was das alles bedeutet, dann seid ihr hier genau richtig, denn wir besprechen Blutwerte anhand von meinem Blutbild mit der Caro und wir haben schon 1,5 Stunden gesprochen, sind aber noch genauso fit wie vorher.
Na klar.
Dann lass uns jetzt mal über mein Blutbild sprechen und überhaupt über
Blut.
Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast.
Ich frage mich ganz häufig, warum? Warum möchtest du dein Blutbild analysiert haben? Was ist da dein Wunsch und was erwartest du? Welches Ergebnis dann kommt und wie veränderst du dich? Das sind ganz viele Fragen. The stage is yours.
Also warum Blutbild? Ja, gibt zwei Möglichkeiten, warum Blutbild. Erste Möglichkeit, Prävention, präventiv. Deswegen gibt es ja auch die Gesundheitsvorsorgeuntersuchung beim Hausarzt, der Checkup 35. Ist bestimmt jedem ein Begriff oder vielleicht auch nicht. Dann können wir das gerne besprechen.
Da muss ich sofort sagen, ein Sponsor dieses Videos, der AOK, die zahlte nämlich.
Ja, genau.
Also go, ja, geile genau. Kasse in diesem Sinne.
Der Checkup 35, wie der schon sagt, steht allen dreijährig zu ab 35 und einmalig zwischen 18 und 34. Misst halt die wichtigsten Parameter der häufigsten Erkrankungen, so Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, ein Urin wird untersucht, vorher natürlich eine Anamnese, körperliche Untersuchung, Impfstatus wird erhoben und ab 35 auch jetzt seit kurzem Hepatitis-Screening, der mitgemacht wird, einmalig Hepatitis B und C und das wird von der Kasse auch übernommen. Ja, jetzt hat man schon gehört, Blutfette, Blutzucker, Urinsticks, Hepatitis-Screening. Da ist jetzt kein Blutbild dabei, da weiß man auch sonst nichts groß. Es ist ausbaufähig, sagen wir sowieso. Ja. Aber ja, zu den Fettstoffwechselstörungen und so weiter und zum Zuckerstoffwechsel kann man dann auf jeden Fall schon mal eine Aussage treffen.
Da kommen wir gleich drauf. Aber ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, du erinnerst dich an...
Genau, warum Blut?
Ja.
Genau, also Schiene 1, Prävention, Schiene 2, jemand, der Beschwerden hat.
Ja, was ich mich manchmal frage, und das hatten wir ja schon zu Genüge in den letzten 3 Podcasts, ja, ist so ein bisschen diese Erwartungshaltung des Patienten, wenn der einfach so sein Blut checkt. Ich will auf Folgendes hinaus. Ich war ja in der Sendung, 13 Fragen, und da wurde mir vorgeworfen, hier, wir werden ein Riesenproblem haben, wenn mehrgewichtige Menschen nicht mehr zum Arzt gehen, weil die haben irgendwie so Angst. Und ich sag dann der Community, geh doch mal zum Arzt und lass deine Blutwerte checken. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen irgendeine Diagnostik, ja, aber theoretisch, um jetzt gesund zu sein oder so, muss man ja auch was tun. Man verbessert die Blutwerte, indem man sich gut ernährt, indem man Sport macht und so weiter.
Genau.
Und manchmal ist das so ein bisschen komisch, ist so ein bisschen wie eine Apple Watch kaufen oder wie diesen, das fand ich auch sehr witzig, ich habe letztens Kollegen kennengelernt, der hatte
kontinuierliche Glukosemessung.
Genau, aber der hatte die ganze Zeit Croissants gegessen und hat gesagt, dass er halt unbedingt dieses Ding will. Und ich dachte mir so, finde ich ja gar nicht schlecht und Diagnostik finde ich super, aber was erwartest du denn, was da rauskommt und wie du dich danach veränderst?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber für viele ist genau dieser Punkt ein super wichtiger, um ein Umdenken zu erlangen, weil für viele ist es noch sehr abstrakt, die ernähren sich vielleicht nicht ausgewogen oder nicht gesund genug, was wir jetzt als gesund betiteln, bewegen sich vielleicht nicht genug und denken aber trotzdem, sie seien gesund und es hat noch keine gesundheitlichen Folgen, dieser Lifestyle. Und für ganz, ganz viele, und da spreche ich jetzt einfach nur aus meiner Erfahrung als Ärztin in der Praxis, macht es einen Riesenunterschied, wenn ich mich hinsetze, dem Patienten sein Blutbild präsentiere und sage, jetzt guckst mal hier stehen wir an Position XY und das ist nicht gut für deine Gesundheit. Und wenn die Menschen das schwarz auf weiß sehen, dass ihr eigener Wert, ihr eigener Zuckerspiegel, ihr eigener Cholesterinspiegel nicht so ist, wie es sein soll oder sehr gesundheitsgefährdend sich schon darstellt, dann bewirkt es ganz oft ein Umdenken, dass die ins Handeln kommen. Und dieser Schritt, da ist die Diagnostik tatsächlich wichtig.
Ja, finde ich total super, dass du das so genauso erklärt hast. Ich finde es auch ein bisschen schön, denn Blutwerte werden ja nicht immer übernommen und so weiter.
Nicht alle.
Und, es ist aber auch so, dass man trotzdem ja gesund, sich gesund verhalten kann. Ja, also das Umdenken ist ja ein Prozess, aber theoretisch könnte ich ja trotzdem sagen, hey, du musst nicht unbedingt deinen Blutwert checken, du kannst auch so anfangen, dich zu bewegen. Weißt du, du kannst auch so anfangen, Obst und Gemüse zu essen. Verstehst du, das ist jetzt kein notwendiges Kriterium, aber es ist ein Kriterium, was total wichtig sein kann.
Absolut.
So, gut. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal mein Blutbild an. Und du bist ja meine Ärztin.
Fehlt.
Genau.
Ich möchte dazu sagen, dass das nicht von meinem Labor ist.
Ja, ich war bei meinem Arzt. Ja, die Caro hat mir gesagt, Felix, du musst nüchtern hin, darfst vorher keinen Sport machen und du musst ganz früh aufstehen. Und irgendwie habe ich vielleicht nicht alles gemacht.
Ja, und da ist schon der erste Fehler, weil dann kann man es auch nicht gescheit interpretieren.
Warum muss ich denn bitte so früh aufstehen?
Weil wir bei dir zum Beispiel auch Schilddrüsenwerte mitbestimmt haben und die Schilddrüse, der TSH-Spiegel, ist sehr großen Tagesschwankungen unterzogen und deswegen ist es wichtig, den immer morgens zu messen. Generell, wenn man Hormonwerte bestimmt, immer morgens. Immer.
Cortisol zum Beispiel, ne?
Genau. Weil das morgens am höchsten ist und man will dann immer wissen, man will wissen, wo ist der höchste Punkt dieser Messung. Man will nicht irgendwann irgendeinen Wert, sondern man will den höchsten Wert wissen.
Ja. Wir blenden hier mal einfach so einen Cortisol-Spiegel ein, wie der normal ist, weil der hat ja einen Peak und dann geht der runter. Und ich finde.
Du meinst jetzt den Tagesverlauf.
Genau, genau. Und ich finde es deswegen so spannend, weil Cortisol, da denkt man immer, boah, ist ja ein schlechtes, ist ja Stresshormon, aber ist ja morgens was total Gutes.
Klar.
Ja, der ist ja wichtig.
Kommt aus dem Bett.
Genau, ist ja wichtig für unseren zirkadianen Rhythmus und geht dann so ein bisschen
nach unten. Flacht wieder ab.
Genau. So, wie ist das denn, wenn wir jetzt lange Stress haben, über einen langen Zeitraum, habe ich dann mehr Stresshormone?
Kurzfristig ja, langfristig flacht es dann ab. Also wenn man dann ein Tagesprofil macht, dann kann man eher sehen, dass der Cortisolspiegel sehr, sehr niedrig wird.
Was ja voll mindblowing ist, denn wir denken ja, wenn wir viel Stress haben, hätten wir auch viel Stresshormone.
Aber kurzfristig ist es auch so.
Genau, aber man kann sich das ja im Prinzip so vorstellen, hey, stressige Situation, ja, ich muss jetzt irgendwie kämpfen oder Steuern nachzahlen oder das, was uns jetzt im Moment stresst, dann denken wir, krass, unser Cortisolspiegel sagt uns dann, wie gestresst wir sind, aber der feuert halt kurzfristig halt krass raus. Und dann flacht der halt ab.
Genau.
Obwohl wir dann mehr Stress haben, flacht der ab. Plus, und das ist ja auch so, bei Depressionen ist es ja so, oder depressiven Erkrankungen, dass unser zirkadianer Rhythmus, also unser 24-Stunden-Rhythmus, eine Riesenrolle spielt. Und Cortisol hat da doch auch einen Einfluss.
Ja, ja, klar.
Erzähl doch nochmal den Einfluss. So, warum
dass du morgens aus dem Bett kommst, das meine ich.
Genau.
Ja. Wir brauchen morgen einen gewissen Cortisolspiegel, damit wir wach werden. Ja, damit das Melatonin runtergeht, Cortisol geht dann hoch. Und so können wir wach werden und in den Tag starten. Und ich weiß jetzt nicht, worauf du raus willst mit Depressionen, dass das da nicht funktioniert. Oder ich weiß nicht, warum du das jetzt angesprochen hast.
Aggressiv, wie du wirst. Ich wollte.
Ich frage einfach nur nach, weil ich jetzt nicht ganz verstehe.
So. Ich fand es halt wichtig zu sagen, hey, bei der Depression oder bei auch der Winterdepression ist häufig unser 24-Stunden-Rhythmus nicht mehr so gegeben. Das heißt, wir kommen morgen nicht mehr richtig aus dem Bett und abends haben wir Schlafprobleme. Und deswegen ist der zirkadiane Rhythmus, der zum Beispiel durch Cortisol getriggert ist, total wichtig. Darauf wollte ich nur hinaus.
Ach so, okay.
Das ist, du musst dir vorstellen, für dich ist das alles total klar. Ja.
Alles gut.
Und für mich ist das natürlich auch nicht klar. Du bringst mir das dann bei. Aber für den Zuschauer ist es vielleicht noch weniger klar. Obwohl wir ja bei Instagram eine Frage gemacht haben, wie kennt ihr euer Blutbild? Ne, kennt ihr euch mit Blutbild auf? Und 40% bzw. 41% gesagt haben, ja, die kennen sich aus.
Ja, krass, ja.
Fand ich in krass.
Spannend.
So jetzt.
Weil Blut ist sehr, sehr, sehr diffizil.
Genau. Okay, gut. Jetzt hast du aber gesagt, okay, ich habe zu lange geschlafen. Deswegen kann man die Hormonwerte schon vielleicht nicht mehr so gut werten.
Also TSH auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Okay. Also ich weiß gar nicht mehr, was wir bei dir alles gecheckt haben hormonell. Ich glaube, Schilddrüse war es vor allem, oder? Ja.
Okay, ja gut. Ja, ist tatsächlich ja auch nicht so wichtig. Aber du hast gesagt, ich will hinaus auf den Zeitpunkt. Und dann hast du gesagt, ich darf vorher nichts essen. Warum darf ich denn nichts essen?
Naja, wenn wir den nüchternen Blutzucker bestimmen wollen, darfst du vorher nichts essen, weil der ist dann halt zu hoch und falsch positiv hoch. Und dann kann man das nicht mehr beurteilen. Das wäre zum Beispiel ein Marker für einen Prädiabetes oder einen Diabetes und deswegen nüchtern. Bei vielen Werten wäre es tatsächlich gar nicht so wichtig, nüchtern zu sein, aber für diesen Wert braucht man es unbedingt.
Okay, dann gucken wir uns doch jetzt mal meine Blutwerte an und so Stichwort Diabetes. So,
genau, was Diabetes angeht, sind zwei Werte super wichtig. Das ist der Langzeitblutzuckerwert, HbA1c nennt sich der. Haben wir den bei dir?
Ich glaube, den haben wir bei mir.
Und nüchtern Blutzuckerwert. Nüchtern, du warst du nüchtern hier? Nicht, gell?
Doch, ich glaube, ich habe einen Kaffee getrunken oder so, einen Proteinshake oder so. Ja. Das hatte ich ganz vergessen, ja. Das stimmt, genau.
Und?
Boah.
Deswegen sage ich, dein Labor, das ist so unübersichtlich. Sowas kann ich gar nicht ab.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es fehlt auch alles.
Gleich mir geben. Ja. Suche ich wahrscheinlich 3 Stunden.
Was ich ganz spannend finde.
Der ist da nicht dabei.
Dann guck mal, siehst du?
Doch, da. So. Da. Fehlt.
Fehlt.
Was haben die denn eigentlich gemacht?
Also, die
waren
nicht
alle Röhrchen abgenommen.
Genau, da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Hm. Also, okay, jetzt haben wir verstanden, der Zeitpunkt spielt eine Rolle, ob ich Blutzucker, ob ich vorher was gegessen habe. Ne? Weil klar, dann ist der Blutzucker ein bisschen verfälscht. Und auch, ich glaube, ich durfte nicht trainieren, oder?
Genau, also wir nehmen halt immer gern die Kreatinkinase mit ab, die CK. Und das ist ein Marker für, also wenn Muskelzellen zugrunde gehen zum Beispiel, dann steigt das an. Es gibt eine herzspezifische CK, die CKMB, die dann zum Beispiel bei verschiedensten Herzerkrankungen ansteigen kann. Und die bestimmen wir halt bei uns im Labor mit. Und deswegen empfehlen wir den Leuten, vorher nicht am Abend vor der Blutabnahme und am Morgen keinen Sport zu machen, damit es jetzt nicht ultra hoch. Wir haben super viele Sportler bei uns, die haben alle eine erhöhte CK. Ja, also das kann man fast nicht vermeiden, weil die müssten dann eine Woche wahrscheinlich keinen Sport machen und da wollen die sich halt nicht drauf einlassen, was ich absolut nachvollziehen kann.
Mhm, ja, also es gibt halt, das ist auch vielleicht sehr, sehr spannend, wenn das Herz stirbt. Ja, also beim Herzinfarkt ist es ja so, dass wir halt
Herzmuskelzellen zugrunde
genau,
gehen.
Genau, ja. Und das kann man tatsächlich im Blut messen.
Ja,
so,
da gibt es messbare Werte.
Genau, das ist ja total spannend. Also super. Ich finde das total spannend. Mhm. Und jetzt kommen wir zurück zu meinem Blutbild, da fehlt nämlich alles.
Ja, weil du es halt nicht gescheit gemacht hast. Ja.
Was heißt, ich bin als Patient, ich bin auch Patient, ich bin auch nicht nur Arzt, so, und dann bin ich halt da hingegangen, hab meinen Arm da hingelegt und dann hat der ca. 85 verschiedene Röhrchen genommen für dich und hat sich sehr aufgeregt oder fand es einfach witzig.
Aber hat eh nichts gemessen, weil überall viel steht.
Ja, okay. Wieso gibt es so viele verschiedene Röhrchen? Zitrat, EDTA, Serum, was auch immer.
Genau, weil die Analytik immer unterschiedlich ist. Also je nach Wert wird einfach eine andere Analyse gemacht und braucht ein anderes Milieu dafür. Und deswegen gibt es einfach verschiedene Röhrchen, die dann in unterschiedlicher Reihenfolge abgenommen werden muss. Aber die Reihenfolge sollte dann immer gleich beigehalten werden, weil du nichts aus, wenn jetzt in einem Röhrchen EDTA irgendwas drin ist, dann sollst du das nicht verschleppen und so weiter. Deswegen muss die Reihenfolge dann immer korrekt sein. Und das lernen dann auch wir Medizinstudenten und vor allem auch unsere medizinischen Fachangestellten, die dann das Blut auch abnehmen, die dann genau wissen, welche Röhrchen in welcher Reihenfolge abgenommen werden müssen.
Okay, gut. Also ich finde es auch deswegen so gut. Ich habe mir fast überlegt, ob ich ja nochmal Blut abnehme und dann auch die richtigen Werte. Aber das
und
ist
dann
halt
auch von unserem Labor.
Ja, aber das ist halt real. Ja, also es
ja, aber das ist halt super schwierig dann als behandelnder Arzt, weil zum Beispiel, wir gucken uns jetzt hier dein Blutbild an. Um das kurz zu erklären, ein Blutbild heißt ja auch oft, sitzen Patienten vor mir, ich habe ein großes Blutbild machen lassen und mein Hausarzt hat gesagt, es ist alles in Ordnung und ich bin gesund. Und ein großes Blutbild kann schon sehr, sehr viel Hinweise auf verschiedenste Dinge geben, wenn man sich gut mit dem Blut auskennt. Nur ein großes Blutbild sind jetzt lediglich die Zellen des Blutes.
Da sagst du schon so viele spannende Sachen. Also wir haben ja das kleine Blutbild und wir haben das große Blutbild. Und beim großen Blutbild ist ja so, dass alle wichtigen Eisen, Zink und so weiter auch mit abgenommen werden,
nee,
oder?
Nee, eben nicht. Das große Blutbild ist lediglich die Aufdröselung der sogenannten Leukozyten, also unserer weißen Blutkörperchen.
Und warum ist die wichtig?
Die Aufdröselung,
ja.
Ja, weil es verschiedene Erkrankungen gibt, die auf verschiedenste Pathologien hinweisen können.
Die haben wir doch bei mir auch genommen. Es gibt da Eosinophile und Basophile und
Neutrophile.
So weiter.
Neutrophile, also bei den Leukozyten ist es so, es gibt die lymphatische Zellreihe und die myeloische. Und die lymphatische Zellreihe sind die Lymphozyten, B- und T-Lymphozyten zum Beispiel, und natürliche Killerzellen. Und die myeloische Reihe, die hast du jetzt gerade angesprochen, sind neutrophile Granulozyten. Das sind so die, die dann zu den Entzündungsherden hinwandern. Gibt's mega coole Videos, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Das ist eine Zelle, die aus dem Blutsystem dann rausgeht ins Gewebe und hin zu den Entzündungsherden durch Chemotaxis. Also die wird dahin gelockt quasi durch Lockstoffe. Und also ultra spannend, wenn man sich das anguckt, was der Körper da leistet. Dann gibt es noch die Eosinophilen, Granulozyten, Eosinophil, weil die färben sich unter dem Mikroskop. Man kann die rot anfärben, deswegen heißen die so.
Vielleicht noch eine wichtige Info. Genau. Man benennt häufig in der Medizin Sachen aufgrund von merkwürdigen Sachen, wie die entstanden sind.
Ja, genau.
Zum Beispiel hat man dann gesagt, Eosinophil, ich meine, weil die sich blau färben oder so.
Nee, Eosinophil rot und Basophile.
Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche tatsächlich.
Und die Basophilen blau.
Okay, gut. Also genau. die sind halt nach der Färbung benannt.
Genau. Ja? Und deswegen heißen die so komisch. Die einen machen halt eher so Parasitenabwehr, die anderen mehr Virenabwehr. Genau.
Also theoretisch, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ich hätte ein großes Blutbild gemacht und ich habe die Aufdröselung, dann könnte der theoretisch erahnen, ist es parasitär, ist es viral?
Genau, wenn jemand zum Beispiel allergische Reaktionen auf irgendwas hat, Allergie, dann könnte es sein, dass die Eosinophilen erhöht sind, zum Beispiel.
Okay.
Genau.
Und wichtige auch Take-Home-Message, das große Blutbild deckt jetzt nicht irgendwie Eisen und Selen oder TSH oder so ab. Das ist ein riesen Missverständnis, großes Blutbild, da wird ja alles abgenommen.
Genau. Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Ein großes Blutbild zeigt gelegentlich auf, wie sind die roten Blutkörperchen, wie sind die weißen, wie sind die Unterformen der weißen und die Blutplättchen.
Okay.
Und dann noch einige Parameter, die erklären, wie groß und wie schwer die roten Blutkörperchen sind, was dann Hinweise geben kann schon auf verschiedenste Krankheitsbilder, also sehr, sehr häufige Krankheitsbilder, die wir auch sehen in der Praxis. Und diese Werte, das nennt sich MCV und MCH, und auf die guckt man dann und die geben uns an, wie beladen unsere roten Blutkörperchen mit Sauerstoff zum Beispiel sind.
Okay, MCH.
Genau.
Mittleres, korpuläres Hämoglobin.
Hämoglobingehalt, ja, genau.
Das andere ist mittleres MCV Volumen.
Genau, okay. Also quasi wie viel Hämoglobin in dem Erythrozyten ist und wie groß der ist. Also wenn man es einfach runterbricht, wie groß und wie rot die sind,
könnte
man so nennen.
Ich versuche es noch einmal noch einfacher runterzubrechen.
Ja. Ja,
vielleicht ist es wahrscheinlich schon jeder verstanden, nur ich nicht. Ja? Also ich versuche es noch einmal so ein bisschen runterzubrechen. Ja? Erinnerst du dich noch an die Sendung Es war einmal das Leben?
Ja, so schön.
Ja. Und da gab's,
beste Sendung.
Genau, und da gab es die roten Blutkörperchen und die weißen. Und die roten waren diese lustigen roten Männchen. Ja? Und die hatten auf dem Rücken, die waren so wie Beuteltiere, nur auf dem Rücken und hatten so Blasen. Ja.
Ja.
Und das wäre der Sauerstoff.
Genau.
So. Und theoretisch MCV und MCH wäre jetzt?
Ob der Typ groß und rot ist oder klein.
Genau.
Und nicht so rot.
Genau. Finde ich sehr gut. Und die Leukozyten, also diese ganze Aufteilung, die du gerade gesagt hast, das waren ja die Polizeitruppe.
Abwehr. Genau. Die Abwehr.
Finde ich sehr gut. Ja, guck mal, wir haben schon MCV, MCH erklärt. Hämoglobin.
Mhm.
Was ist Hämoglobin? Wofür brauchen wir Hämoglobin?
Hämoglobin trägt unseren Sauerstoff. Das Häm.
Das Häm, okay.
Beziehungsweise das Eisen darin bindet den Sauerstoff, genau.
Das finde ich ja auch noch spannend. Das ist ja auch, ich wollte sagen, beliebte Erkrankung, aber das ist ja keine beliebte Erkrankung.
Die
aber
häufigste.
Ist eine häufige Erkrankung, ist der Eisenmangel.
Die häufigste sogar.
Ist die häufigste.
Ja, okay, die häufigste Form der Anämie ist die Eisenmangelanämie.
Gut. Was für Symptome hat die Eisenmangelanämie?
Ja, sehr unspezifisch erstmal. Leistungsknick, Blässe, Müdigkeit, nicht mehr gut aus dem Bett kommen morgens zum Beispiel, bis hin zu Herzrasen, weil es ist, das ist ein kompensatorischer Grund. Und es kann in der Untersuchung auch so ein Herzgeräusch auftreten in der körperlichen Untersuchung durch einen Eisenmangel. Genau. Aber die häufigsten Gründe, Müdigkeit, Leistungsknick und vielleicht so ein bisschen Dyspnoe. Dyspnoe ist der Ausdruck für Kurzatmigkeit vielleicht so ein bisschen. Genau, erschwerte Atmung.
So, jetzt suche ich die ganze Zeit meine Eisenwerte.
Nicht Eisen suchen.
Ja.
Erster Punkt, erster so, Fehler.
Genau.
Huiuiui.
So, guck mal. Aber jetzt gibt's ja vielleicht den einen oder anderen, der sagt, okay, das sind alles Symptome, die haben ja irgendwas mit Müdigkeit zu tun.
Ja.
Was hat denn bitte Eisen damit zu tun?
Naja.
Was, Eisen ist doch jetzt irgendein Mineralstoff wie Magnesium. Was hat denn Eisen jetzt genau mit Sauerstoff und Erythrozyten zu tun?
Wenn du jetzt dir vorstellst, dass das Eisen in dem Hämoglobin in unseren roten Blutkörperchen benötigt wird, um Sauerstoff zu binden und den Sauerstoff in die Zellen oder in die Organe zu bringen und das jetzt nicht mehr funktioniert, weil nicht genügend Eisen vorhanden ist, dann ist nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung im Körper und das macht dann die Beschwerden.
Also nochmal kurz auf unser... Es war einmal das Lebenbeispiel. Wir brauchen im Prinzip Eisen, um diese lustigen Luftblasen, die roten Männchen zu transportieren, zu binden.
Ja.
Und wenn wir zu wenig Eisen haben, dann können die halt nicht mehr so viel Sauerstoff binden und können nicht durch den Körper wandeln. Und deswegen haben wir halt Leistungsminderung, weil wir halt zu wenig Sauerstoff an Ort und Stelle haben.
Richtig.
So, schaffst du es, meine Eisen, Ferritin, Transferin, Transferase und diese ganzen Sachen zu bilden? Denn, zu finden? Denn
ich möchte nächstes Mal Anmerkung bitte, Gescheitslabor.
Denn,
da ist der Ferritinspiegel.
So, denn wenn ihr jetzt denkt, liebe Zuhörer, dass man Eisen einfach so leicht messen könnte, da habt ihr euch aber gewaltig geschnitten.
Also Eisen, man kann Eisen schon einfach messen. Es macht nur nicht so viel Sinn, weil das einer ganz, ganz starken Tagesschwankung unterliegt und dann häufig einfach nur angibt, wie viel am Vortag gegessen wurde, eisenhaltig ist. Deswegen, um einen Eisenmangel zu diagnostizieren, benötigt es vor allem den Ferritinwert, das ist der Eisenspeicherwert. Und wenn der erniedrigt ist, ist das der Beweis für diesen Eisenmangel. Also der alleine wäre schon beweisend. Man misst dazu dann meistens noch das Transferin und die Transferinsättigung. Das ist dann ein bisschen gegengleich. Das Transferin ist beim Eisenmangel erhöht, die Transferinsättigung wäre erniedrigt.
Fangen wir erst noch mal ganz kurz. Ja. Du hast schon wieder drei komplizierte Wörter gesagt.
Ja.
Wir können Eisen kurzzeitig messen. Im Sinne von, hey, was habe ich gestern an Eisen gegessen?
Nee, macht aber keinen Sinn. Macht man nicht. Macht aber eigentlich nicht.
Macht keinen Sinn. Nee. Und wir können
nie alleine, bitte.
Gut. Und wie emotional du bist. Ja,
ja, weil das so, nein, das, ich bin so emotional, weil das so häufig passiert, dass die Leute vor mir sitzen und der Hausarzt hat das Eisen abgenommen, weil die drum gebeten haben und die kommen mit einem Eisenspiegel. Kann ich nichts damit anfangen.
Und genau deswegen wollte ich es auch nochmal erklären. Also wir haben die Möglichkeit, Eisen kurzfristig zu messen und, also einfach Eisen, und wir haben die Möglichkeit, unseren Eisenspeicher, das sogenannte Ferritin, zu messen.
Genau.
Und dieses Ferritin macht eine Aussage über unseren Langzeiteisenwert. Habe ich das so richtig erklärt?
Unser Speicher, genau.
Genau.
Eine Sache ist dabei aber noch wichtig zu wissen. Das spielt wirklich eine große Rolle. Der Eisenspeicherwert, Ferritin, sollte bitte immer zusammen mit einem Entzündungsparameter abgenommen werden, weil das Ferritin nicht nur der Eisenspeicher ist, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, sondern auch ein sogenanntes akute Phaseprotein. Das bedeutet, wenn im Körper Entzündungen vorliegen aufgrund von chronischen Erkrankungen oder was auch immer, dann steigt der CRP, das ist das C-reaktive Protein, das ist ein Entzündungsmarker, und es steigt auch das Ferritin. Das bedeutet, wenn ein Eisenmangel bestünde, dann würde dieser maskiert werden durch die Entzündungsreaktion. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, weil der Eisenspeicherwert dann wirklich nur für bare Münze genommen werden kann, wenn dieses CRP unter einem bestimmten Wert ist.
Okay, ich versuche es nochmal zu wiederholen, du sagst mal, wie es richtig verstanden hat. Wenn ich jetzt einen Eisenmangel habe, ja, oder ich gehe irgendwie jetzt müde zum Arzt, kann es sein, dass ich irgendeine Entzündung in meinem Körper habe, ich habe ein Virus oder so, und dann nehme ich Eisen ab, also normales Eisen, kurzzeitiges Eisen, oder? Nee, mache ich natürlich nicht. Ich nehme Ferritin ab, ja, damit sich die Caro nicht ärgert, nehme ich Ferritin ab. Und jetzt kann es sein, wenn ich Ferritin abnehme, dass Ferritin steigt wegen der Entzündung. Das heißt, ich hätte eigentlich einen Eisenmangel, den sieht man aber im Labor nicht, weil dieses Ferritin steigt, weil es nicht nur steigt, wenn man Eisen speichert, sondern auch, wenn man eine Entzündung im Körper hat. Und um das zu trennen, braucht man noch einen zweiten Wert, nämlich zum Beispiel CRP, einen Hinweis auf eine Entzündung. Und wenn eine Entzündung vorliegt, dann kann ich den Eisenwert nicht nehmen. Aber wenn keine Entzündung vorliegt, dann kann ich im Prinzip sagen, es ist ein Eisenmangel.
genau, wenn der Wert halt niedrig ist, dann kannst du das sagen. Du könntest halt noch die Transferinsättigung zum Beispiel mitbestimmen, die wäre dann auch beim Eisenmangel erniedrigt. Das kann man oder sollte man eigentlich immer mit abklären. Also eine Eisenstoffwechselabklärung beinhaltet immer ein Ferritin, Transferin und Transferinsättigung und dieses CRP.
Transferin ist ja irgendwie wieder so ein komisches Wort.
Ja.
Was bedeutet ein Transferin?
Transferin ist ein Protein, das das Eisen transportiert im Körper.
Okay, das ist ja simpel. Und Transferinsättigung, lass mich raten, ist der Begriff, inwieweit dieses Transportprotein beladen ist.
Genau, das ist ein errechneter Wert.
Ja. Genau, das hatten wir auch bei Hämoglobin unter Sättigung, also der Sättigung des Blutes.
Ja.
Okay, haben wir Eisen im Prinzip schon abgehakt, oder?
Genau.
Super. Und jetzt möchte ich mal gerne auf so die allgemeinen Sachen hinaus.
Was sind denn allgemeine
Sachen? Fettstoffwechselstörung.
Ja.
Ja. Und die habe ich sogar hier sogar gemessen, ohne dass es fehlt.
Wow.
Ja.
Gesamtcholesterin, ein paar fehlen, die ich jetzt bei dir zum Beispiel noch mitmessen würde.
Okay, aber fangen wir doch erstmal mit dem an, was die meisten nämlich haben, Gesamtcholesterin.
Mhm.
So. Was sagt mir der Wert aus?
Ja, nicht so viel.
Warum genau. Nicht so viel?
Naja, der ist halt dann erstmal da. Der kann auch erhöht sein, aber der kann halt auch erhöht sein, weil... Also Gesamtcholesterin setzt sich ja auch zusammen aus verschiedensten Parametern. Und was bei den meisten Menschen gemessen wird, ist das Gesamtcholesterin, dann das LDL-Cholesterin, das ist das schlechte Cholesterin und das HDL, das ist das gute Cholesterin. Und das Gesamtcholesterin errechnet sich aus diesen beiden. Ja, das heißt, wenn jetzt so entweder LDL oder HDL erhöht ist, steigt natürlich auch das Gesamtcholesterin. Das heißt, nur aus einem erhöhten Gesamtcholesterin kann ich jetzt noch nicht auf irgendeine Erkrankung schließen.
Okay. Ich sehe jetzt schon im Prinzip in diesem Moment, wie Chris so ein Video gegen uns macht und sagt, es gibt auch VLDL, ihr habt alle keine Ahnung. Also es gibt ja noch mehr als Cholesterin, oder?
Ja, klar.
Ja, gut.
Es gibt noch ganz viele Werte.
Und die hättest du dann auch bestimmt?
Ich hätte auf jeden Fall ApoB noch mitbestimmt und Lipoprotein klein a. Genau, weil Lipoprotein klein a ist ein genetischer Marker, der determiniert ist, den man einmal im Leben messen sollte, um zu wissen, ob man ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen hat, sprich für arteriosklerotische Veränderungen in unseren Gefäßen.
Die mit Cholesterin zu tun haben.
Genau, das bedeutet nicht, und das möchte ich betonen, dass man dann ein kardiovaskuläres Ereignis bekommt, lediglich das Risiko erhöht und die Konsequenz daraus ist, noch viel besser auf Ernährung, Bewegung und nicht rauchen, nicht trinken zu achten. Das ist die Konsequenz daraus. Diese Menschen müssen wirklich explizit darauf achten, dass alle anderen kardiovaskulären Risikofaktoren, Blutzucker, Blutdruck, nicht rauchen, gesund ernähren, Bewegung, dass das wirklich alles gut
so,
passt.
Was sagst du denn jetzt zu meinen Cholesterinwerten?
Ja, die sind gut.
So, und ja, ist es wirklich so, dass LDL schlecht ist und HDL gut?
Ja, also das LDL ist das schlechte Cholesterin und das HDL ist das Gute, wo man jetzt mittlerweile aber auch schon weiß, dass früher dachte man immer, je höher, umso besser. Da ist man jetzt so ein bisschen davon weggekommen, laut neuesten Daten. Da ist so optimal Bereich zwischen 40 und 80 ungefähr. Bist du ja auch drin. Ja, somit tipptopp. LDL soll bestenfalls unter 100 sein, bist du auch. Also.
Okay, gut. Also habe ich schon mal gute Cholesterinwerte.
Genau.
Wie kann denn jetzt jemand, weil das sind ja Fettstoffwechsel, Parameter werden ja ständig genommen.
Ja.
Und jetzt hast du dann halt so ein Ergebnis und siehst, oh, genau, das sieht nicht so gut aus.
Ja.
Wie kriege ich das denn genau weg? Es gibt ganz tolle, und das muss ich hier nochmal sagen, es gibt so tolle Medikamente, die das alles machen und man muss selber gar nichts machen. Aber wir sind ja Leute, die finden diese Medikamente vielleicht gar nicht so toll, oder?
Doch, also da muss ich jetzt kurz reingrätschen. Ja, toll finde ich die Medikamente schon, wenn sie indiziert sind. Weil du kannst niemandem mit einem LDL über 200 sagen, er soll jetzt ein bisschen mehr Sport machen. Soll er auch, ja. Aber Cholesterinwerte sind ganz häufig genetisch übertragen worden und sind ungefähr zu 10-20% durch den Lifestyle beeinflussbar. Häufig ist es einfach familiär bedingt, ja, so eine Erhöhung von diesen Werten. Und natürlich ist die Basis immer das, was wir in den letzten Folgen rauf und runter uns drüber unterhalten haben. Und natürlich sollen auch diese Menschen sich bewegen. Aber wenn jemand ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat durch einen super hohen LDL-Spiegel, dann muss das medikamentös erstmal eingestellt werden.
Okay.
Ja.
Und wenn der jetzt nicht dieses krasse, super hohe LDL hat, sondern man merkt halt, und das kennen
zur Grenzwert, wir ja gut, meinst
das,
du?
Das ist auch, also das ist was ich immer so ein bisschen kritisiere in meiner, aus meinem Studium kenne ich das, man ist halt beim Hausarzt und die Leute kommen immer wieder und haben immer so normal schlechte Werte,
ja.
Und der Arzt wartet nur darauf, bis er halt Medikamente geben kann. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Du hast doch auch die Möglichkeit, selber was zu tun. Und wieso sagt der Arzt das nicht oder kommt das rüber? Deswegen wollte ich dich nochmal fragen, wie kann ich die denn jetzt wirklich, hast du irgendwie so eine krasse Evidenz, du liebst ja Studien, wenn du sagst, hey, es hat sich wirklich gezeigt, dass die Leute, die
kann ich dir sagen,
Sport gemacht
Krafttraining.
Haben. Krafttraining hat
tatsächlich.
Krafttraining hat
Einfluss. Erniedrigen den LDL und erhöhen das HDL.
Okay.
Punkt.
Punkt.
Und es funktioniert wirklich. Also sehr, sehr gut sogar.
Okay.
Meinem Patienten, das geht, also Wahnsinn, wie schnell das teilweise auch runtergeht.
Ist dann auch immer spannend zu sehen, dass sich die Blutwerte wirklich verbessern durch sowas. Ne?
Genau, und das ist auch so ein wichtiger Punkt für die Patienten, dran zu bleiben, weil die so motiviert sind. Die sehen diese Veränderung, die sehen oder haben auch das Gespräch dann noch im Kopf, wo man sagt, man muss jetzt echt was machen, weil sonst endet das vielleicht irgendwie schlecht in ein paar Jahren. Und sehen dann diese Verbesserung und sehen, dass die ganze Mühe sich lohnt und es motiviert die so sehr, weiterzumachen.
Und ich finde, dann ist Diagnostik richtig toll.
Genau.
Weil wir haben ja genau die Frage gemacht und du verstehst aber auch jetzt, wie ich so ein bisschen argumentiert habe, man nimmt immer die Diagnostik und verändert nichts. Das hat mich immer ultra aggressiv gemacht.
Naja,
ne?
Nur ein Blutbild zu nehmen, um dann nichts davon abzuleiten, ist ja auch völliger Käse.
Eben,
ja,
aber das
also
wird ja häufig.
Messen, machen, messen. Das ist unsere Devise und so arbeiten wir auch in der Praxis. Wir messen die Leute, wir passen Dinge an. Immer die Basics sind immer mit dabei. Und dann wird wieder gemessen nach einer gewissen Zeit. Und dann wird geguckt, was hat sich verändert. Und das Wichtigste ist natürlich auch, wie hat sich die Klinik verändert. Also man macht jetzt hier auch keine Laborkosmetik oder so.
Was ist denn Klinik? Muss ich jetzt ins Krankenhaus
gehen?
Symptome,
Entschuldigung, die Symptome der Patienten.
Okay.
Genau.
Ich versuche es
ja
nochmal
ja.
Ja, so erklären. Ja, gut.
Entschuldigung, das ist einfach.
Ja, dafür
hast
dafür
schon
bin
recht.
Ich da. Und wie immer ist die Folge ein bisschen zu lang geworden. Das bedeutet, ihr könnt euch freuen, nächste Woche geht es wieder um Blutwerte. Und es würde die Caro und mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ja die Folge bewertet, uns folgt und diese ganzen Sachen macht und gerne schreibt, was ihr vielleicht nicht verstanden habt. In diesem Sinne sehen wir uns dann nächste Woche.